Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen.
Was macht eigentlich eine wirklich erfolgreiche Besetzung aus? Ist es der Lebenslauf? Ist es die Führungserfahrung? Oder ist es die Persönlichkeit? Die Haltung und die Fähigkeit, ein Unternehmen schnell zu prägen. Herzlich willkommen in der Sparrings Lounge für Entscheider. Mein Name ist Tobias Bobka und heute freue ich mich ganz besonders, an die letzte Podcast-Folge anzuknüpfen. Dort war Handballweltmeister Dominik Klein zu Gast und wir haben über Siegermentalität, Teamgeist und Spitzenleistung gesprochen. Und, wen mag's überraschen, wir bleiben sogar in der Familie. Denn High Performance liegt im Hause Klein tatsächlich im Blut. Denn mein heutiger Gast ist sein Bruder. Marcel Klein, einer der renommiertesten Headhunter für Vertrieb, Einkauf und C-Level im deutschsprachigen Mittelstand. Wir beide arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen in Projekten, in denen es wirklich darauf ankommt. Wenn Unternehmen die richtigen Menschen finden, die richtigen Strukturen schaffen und neue Führungskräfte schnell wirksam machen wollen. Heute sprechen wir darüber, wie man Top-Persönlichkeiten identifiziert, die Unternehmen voranbringen. Warum gute Besetzungen bei klaren Strukturen beginnen. Wie Future-Fit-Leadership wirklich aussieht und weshalb professionelle Begleitung die Wirksamkeit in den ersten 90 Tagen verdoppelt. Ich verspreche Ihnen eins, diese Folge wird Ihnen gänzlich neue Perspektiven eröffnen, wie Sie Ihr Unternehmen mit den richtigen Menschen nachhaltig stärken können. Deswegen trägt die heutige Folge auch den Titel Siegerteams im Mittelstand – die Kunst der perfekten Besetzung. Im Gespräch mit Headhunter Marcel Klein. Und damit herzlich willkommen, lieber Marcel!
Ja, moin und servus.
Liebe Grüße in den hohen Norden.
Ja, deshalb moin aus dem hohen Norden und servus, weil das dann doch die alte Heimat ist. Und ja, freue mich, dass wir heute den Podcast zusammen machen.
Ja, ich mich ebenso. Lass uns auch direkt einsteigen, weil uns haben natürlich einige Fragen auch im Vorfeld so ein bisschen erreicht rund um das Thema Headhunting. Und da gibt es ja ganz viele Mythen. Wir wollen heute so ein bisschen aufklären darüber und den Unternehmern, den Entscheidern da draußen, die uns zuhören, auch eine Idee davon geben, was ist denn tatsächlich, was steckt dahinter, was kann Headhunting und Personalberatung insgesamt leisten und warum lohnt es sich da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen und sich auch die Chancen, die daraus erwachsen können, auch mal genauer anzuschauen. Jetzt, Marcel, du bist bei Theo Klein & Partner in einem Unternehmen groß geworden, in dem Menschen und Karrieren ja seit Jahrzehnten, seit über 30 Jahren im Mittelpunkt stehen. Was war denn so der erste Moment in deinem Leben, an dem du dachtest, jo, das ist genau meine Welt?
Ja, ehrlicherweise gesagt, war es erst gar nicht mal so. Headhunting, der Senior, der Theo Klein, mein Vater macht das ja schon über 30 Jahre und ich bin nach dem Studium dann doch erstmal in die Vertriebswelt gegangen, um da so den klassischen Direktvertrieb kennenzulernen und bin da bestimmt über 15 Jahre ganz am Anfang mit der Akte unterm Arm durchs Gewerbegebiet gerannt, bis hin dann irgendwann zum nationalen Key Account Management für sowohl mittelständische Unternehmen als auch für einen amerikanischen Konzern mal unterwegs gewesen. Und das war eine spannende Zeit, wo ich mich eigentlich auch sehr wohl gefühlt habe und auch sehr erfolgreich war. Irgendwann kam dann doch mal die Idee oder der Senior, der Theo, sagte dann, ich werde auch nicht jünger und mache das Ganze doch jetzt schon über 30 Jahre. Willst du das nicht die nächsten 30 Jahre machen? Und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht und habe dann festgestellt, Personalberatung, Headhunting, wie man so schön sagt heute, auch wenn Headhunting immer so ein bisschen verrufen klingt, finde ich gar nicht, weil das ist, denke ich mal, das Thema, was wir ja im Prinzip für unsere Klienten gestalten. Und ich habe festgestellt, dass Headhunting eigentlich ist wie Vertrieb und das auf beiden Seiten. Ja, also im Prinzip mache ich weiterhin Vertrieb für sowohl die Klienten, dass wir natürlich Projekte und Aufträge akquirieren wollen, aber gleichzeitig dann für unsere Klienten Vertrieb mache, weil ich in Storytelling nach draußen gehe für unsere Klienten und eben die passenden Personen, die passenden Führungskräfte, Fachkräfte zu finden, ist auch Vertrieb jeden Tag. Und von der Seite habe ich mich da dann irgendwann sehr wohl gefühlt und es ist meine Welt und es ist hoffentlich noch sehr lange meine Welt. Deshalb, also mein Ziel ist es, die 30 Jahre dann in die Zukunft fortzuführen, das Ganze.
Ja, ich freue mich schon aufs Jubiläum. Ne? Ja. Also von daher, wir nehmen dich jetzt auf jeden Fall beim Wort.
Ja. Das ist immer ein Ziel. Ja,
absolut, absolut. Sag mal, welche Veränderungen prägen denn aktuell das Recruiting im Vertrieb, im Einkauf oder auch im Management? Gibt es da so ein paar Dinge, wo du sagst, so, das ist tatsächlich oder das sind Veränderungen, die das tatsächlich prägen im Moment?
Ja, also grundsätzlich ist ja der Markt etwas volatil gerade. Es gibt aktuell eine Wirtschaftskrise. Die Unternehmen wissen hier und da nicht so richtig, wie es weitergehen kann. Wir haben uns im Vorrang auch schon mal unterhalten. Es fehlt so ein bisschen das Signal von oben, die Sicherheit, wieder in Investitionen zu gehen. Und das prägt natürlich auch so die aktuelle Recruiting-Landschaft. Ja. Die Unternehmen haben alle weiterhin Fach- und Führungskräftemangel. Das ist, glaube ich, allen bewusst, weil der Mittelstand, insbesondere in Deutschland, wo wir uns ja auch hauptsächlich bewegen, weiß, dass er sich weiterentwickeln muss, dass internationale Unternehmen oder auch ausländische Unternehmen aus Asien und USA und so weiter doch davonziehen und dementsprechend wissen wir, dass wir uns auch weiterentwickeln müssen und entsprechend Fach- und Führungskräftemangel gegeben ist. Aber gleichzeitig ist eben diese Unsicherheit da, auch dann in diesen Bereich zu investieren. Und es werden vielleicht viele Besetzungen, die aktuell vielleicht zu tätigen wären, zurückgestellt. Beziehungsweise viele Unternehmen sind ja aktuell eher in der Wirtschaftslage, dass sie dann auch Personal entlassen müssen. Und das prägt natürlich aktuell den Markt, was es eben sehr schwierig macht. Und insbesondere in unseren Hauptfeldern Vertrieb, Einkauf und Management, was ja unsere Spezialistenbereiche sind, ist es natürlich auch sehr ausgeprägt, diese Thematik, weil Einkauf wird immer mehr von KI ersetzt oder wird ins Ausland verschoben. Vertrieb, ja, merke ich irgendwie so, will keiner mehr so richtig machen. Und im Management, ja, ist es eben so, dass aktuell, wie gerade schon gesagt, ganze Management-Ebenen eher dann ja aussortiert werden oder gestrichen werden aufgrund von Kostengründen. Und das macht es im Moment eben sehr komplex, diesen Markt, würde ich sagen.
Mhm, absolut. Kann ich so nur unterschreiben. Also gerade, was du sagst mit dem Thema Vertrieb. Du brauchst halt eine bestimmte Persönlichkeit, die im Vertrieb Fuß fasst und die Spaß daran hat und die auch, ich sag mal, permanent neugierig bleibt. Ja, also gerade, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung, eine Frage, die uns noch gestellt worden ist, welche Fähigkeiten sind denn überhaupt für den Vertrieb und den Einkauf in Zukunft entscheidend? Also wenn wir sagen, es werden, ich sag mal, neue Fähigkeiten, neue Persönlichkeiten gebraucht in Zukunft, was macht die denn aus?
Also definitiv, das gerade im Vertrieb und Einkauf ist doch sehr ähnlich, ja. Beide sitzen oft an einem Tisch und nur auf der anderen Seite. Aber am Ende bei beiden geht es um People Management. Und das Thema People Management kann die KI nicht ersetzen. Ja? Viele sprechen ja heute von, ja, Vertrieb wird alles nur noch digital und wir brauchen keinen Außendienst mehr, wir brauchen kein Key Account Management mehr, weil es läuft alles über Chatbots oder sonstige Themen. Ich habe zuletzt meinen ersten KI-Vertriebsanruf, Akquiseanruf bekommen, wo ich ganz überrascht war erst. Aber wo ich dann irgendwie mal ganz spannend fand, mich mit einem Chatbot zu unterhalten, der mir irgendwas verkaufen wollte. Aber das ist es aus meiner Sicht nicht. Und am Ende ist Vertrieb und Einkauf People Management. Ja, auch im Einkauf wird die KI sicherlich im operativen Einkauf einiges ersetzen können. Aber die strategischen Themen müssen weiterhin von Personen, von Menschen gestaltet werden, weil am Ende kauft der Mensch vom Mensch und das wird auch in der Zukunft bleiben. Und deshalb ist aus meiner Sicht wichtig, dass in beiden Bereichen passende Personen mit ihrer Persönlichkeitsstruktur, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Kompetenzen und Motiven ja, wieder an einem Tisch setzen und eben die Unternehmensgeschicke nach vorne bringen.
Ja, absolut. Also ich gerade so aus Vertriebssicht begegnet es ja immer wieder. Ich finde, ganz entscheidend ist auch für die Zukunft, wenn man sich so anguckt, wie verändert sich das gerade. Ja, KI ist ein essentieller Bestandteil in Zukunft, bin ich auch davon überzeugt. Das wird Arbeit erleichtern. Wir sehen das ja aktuell. Wir machen ja vieles mit dem Thema KI bei Vertriebsschulung, Vertriebstrainings beispielsweise, wo wir den Leuten Unterstützungsmittel an die Hand geben, wie sie sich ihre Arbeit erleichtern können. Was du aber ganz deutlich in der Zukunft brauchen wirst und heute auch schon merkst, der Mensch will trotzdem noch ein Erlebnis haben. Ja? Die Faktenlage wird eine andere sein. Du wirst nicht mehr über lange PowerPoint-Präsentationen philosophieren. Du wirst auch nicht mehr die Faktenschlachten machen, wie vielleicht in vor 10 Jahren, 15 Jahren oder 20 Jahren, wo die Informationsvielfalt und Verfügbarkeit nicht gegeben war. Das wirst du nicht mehr haben. Aber dass jemand aktiv zuhört, ja? Dass jemand eine Empathie hat, dass jemand neugierig ist im Vertrieb, dass jemand einen Fokus auch behalten kann. Ja? Weil auch nicht so einfach bei diesen ganzen, ich sag mal, links und rechts Geschehen, die da momentan am Markt passieren, mit den Verschiebungen, mit diesen permanenten Änderungen, mit dieser Volatilität, wie du vorhin auch schon beschrieben hast, mit dieser Unsicherheit, da kommt es natürlich auch darauf, dass du sehr schnell abgelenkt wirst von Themen, ne? Dass Social Media einen den ganzen Tag beschäftigen kann, wenn man denn will. Und da den Fokus zu behalten im Vertrieb und sich zu überlegen, okay, was sind denn meine Ziele für den Tag, für die Woche, für den Monat? Wie komme ich daran? Welche Actions muss ich ergreifen, damit es tatsächlich am Ende auch meine Ziele erreichen lässt? Aber auch so eine Verbindlichkeit für sich selber hinten dran zu kriegen und dann aber auch diese Execution hinzubekommen, dass wirklich jemand durchzieht und sagt, ja, ich setze die Schritte jetzt um, bis ich dann auch an meinem Ziel bin. Das wird die KI nicht ersetzen können, weil letztendlich hast du auf der anderen Seite immer einen Entscheider, der bis zum gewissen Grad bei komplexen Entscheidungen auch nochmal mit reinschaut. Und natürlich wird es bei vielen Produkten, wo du standardmäßig einkaufst, ja, wird es vielleicht eine Verschiebung geben. Aber das ist ja nicht das Gros des Marktes. Der Gros des Marktes sind ja erklärungsbedürftige Produkte oftmals. Und da wird es meines Erachtens auch eher noch mehr an Relevanz haben. Und da wird es nur eine andere Persönlichkeit, schon eine andere Fähigkeit wahrscheinlich auch brauchen.
Ja. Ja, wie wir beide wissen, also Vertrieb ist am Ende Mensch zu Mensch, da kauft der eine vom anderen, da muss ein Vertrauen entstehen, da muss Sympathien, Empathien entstehen, auch wenn man sich natürlich dann auf beiden Seiten hart verhandelt, wie das so im Vertrieb und Einkauf dazugehört und auch wichtig ist, seine Ziele dann entsprechend beidseitig zu erreichen, aber wie man immer so schön sagt, am Ende ist es ein Handschlag, der von beiden Seiten kommen muss und es muss eine Kooperation sein. Und ich höre immer wieder dann auch von unseren Klienten oder auch dann von den Kandidaten, die wir da an die entsprechend unsere Klienten vermitteln dürfen und wollen, es ist am Ende eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, die das Ziel ist. Und partnerschaftlich, ja, sagt, glaube ich, schon das Wort, kann nur unter Personen und Menschen agiert werden, sondern und nicht mit irgendwelchen Robotern oder KI-gesteuerten Tools.
Absolut. Also auch da muss man fairerweise sagen, es ist halt eine, wie sag mal so, wenn man es platt ausdrücken würde, eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben werden kann, wo sich schnell viel Geld verdienen lässt, indem ich aller Welt erkläre, dass ohne die KI nichts mehr gehen wird und dass jetzt die KI-Agents, wie sie so schön heißen, in Zukunft alle Aufgaben übernehmen können und auch die Akquise machen und die Telefon-KI jetzt in Zukunft auch alles macht. Ja, die kann unterstützen und die kann auch Informationen bereitstellen, die kann auch vieles im Background, ich sag mal, wenn es um reine Informationsverteilung oder Auskunftsverteilung geht, sicherlich viel helfen, aber alle anderen, so wie du gesagt hast, also den Begriff so schön genannt, das People-Management, diese Beziehungsarbeit zwischen den Menschen, zwischen den Unternehmen und letztendlich den Entscheidern, die wird es immer geben. Jetzt stellen wir ja beide fest am Markt, das ist es im Moment ja so, du hast zwar auf der einen Seite den Personalabbau, auf der anderen Seite tun sich ja ganz viele Unternehmen schwer, Menschen zu finden, die diese neuen Anforderungen, die der Markt einfach mit sich bringt, also eine gewisse technologische Kompetenz, Digitalkompetenz, zum anderen aber auch diese Skills, die ausgearbeitet werden müssen, mit diesen ständigen Veränderungen umzugehen, das zu akzeptieren, so eine, ich sage mal die drei Ls, lebenslanges Lernen zu verinnerlichen für sich. Jetzt gehen ja viele dazu über und sagen, okay, wir kommen selber nicht mehr weiter. Ja, und viele Entscheider da draußen sind heute sicherlich auch einige, die zuhören. Wie haben die denn eine Chance, überhaupt die richtigen Menschen zu finden? Also, weil das Thema ist ja oftmals, da überlegt sich jemand und sagt, ja, eine gute Besetzung, die kriege ich vielleicht noch irgendwie hin, aber es geht ja letztendlich, ich sage, so willst du ja den perfekten Fit haben. Und was ist denn so das, wo du sagst, was unterscheidet denn deiner Erfahrung nach eine gute von einer exzellenten Besetzung? Wenn ich das hinbekommen möchte als Unternehmen?
Definitiv. Also wie gerade schon gesagt, der Markt ist stark in Bewegung gerade. Es sind sicherlich viele Bewerber aktuell selbst aktiv. Ja. Vor ein paar Jahren war es so, dass doch jeder irgendwo fest im Sattel saß und die Marktlage so war, dass die Wechselbereitschaft nicht so hoch war. Das ist vielleicht aktuell etwas mehr da. Allerdings stelle ich immer in Frage und sage den Unternehmen und den Ansprechpartnern, genau wie du ja sagst, finden sie jetzt auch wirklich den bestverfügbarsten Kandidaten auf dem Markt? Oder ist es vielleicht einer, der aktiv auf der Suche ist? Und dann stelle ich mir die Frage, warum ist er aktiv auf der Suche? War er vielleicht jetzt nicht die Nummer eins oder war er jetzt nicht die exzellente Besetzung bei seinem vorigen Arbeitgeber oder bei seinem immer noch jetzigen Arbeitgeber und ist er deshalb auf der Suche? Und wir kommen dann ins Spiel, sage ich immer gerne, wenn Sie eben den bestverfügbarsten Kandidaten auf dem Markt suchen. Und da sind wir dann gerne der Sparringspartner, weil über die klassische Anzeige, was jetzt der klassische Weg ja erstmal zunächst ist von Unternehmen, dass ich als Recruiting-Abteilung eine Anzeige schalte mit dem Stellenprofil, was ich aktuell suche. Da finde ich die aktiv Suchenden, die auf dem Markt gerade sich bewegen. Aber die vielleicht nur latent suchen oder die vielleicht heute noch gar nicht suchen und gar nicht wissen, dass es bei dem Unternehmen auch einen neuen, spannenden Job gibt, die erreiche ich nur dann, wenn ich sie aktiv anspreche. Und da kommen dann eben Personalberatungen ins Spiel, wie wir es eben seit über 30 Jahren professionell gestalten, dass wir eben in den Executive Search gehen, dass wir in die Direktansprache gehen von eben sehr gezielt ausgesuchten Persönlichkeiten, die dann eben dann auch sehr gezielt auf das Anforderungsprofil passen. Und dann ist aus unserer Erfahrung heraus die Chance am größten, dann eben die exzellente Besetzung dann auch zu verziehen.
Wenn wir jetzt gerade beim Thema Besetzung sind, jetzt hast du ja wirklich, also Hunderte reicht ja schon gar nicht mehr an Gesprächen geführt mit Führungskräften, Geschäftsführern, Kandidaten. Was ist denn so aus deiner Sicht die wichtigste Gemeinsamkeit, die du bei erfolgreichen Persönlichkeiten erkennst? Gibt es da so Dinge, wo du sagst, die sind tatsächlich markant bei immer den Besten?
Also auch da sprechen wir wieder von, aus meiner Sicht, People Management, weil du sprichst von Führungskräften, du sprichst von Geschäftsführern oder auch, wenn es natürlich Key Account Manager sind, strategische Einkäufer. Das müssen aus meiner Sicht Personen sein mit Persönlichkeiten und eine Persönlichkeitsstruktur ist dann doch auf dieser Ebene, wenn es um strategische Aufgaben geht, wenn es um Führungspositionen geht, dann doch immer eine besondere, dass man irgendwo ein Mix hat, entsprechend aus gewissen Charaktereigenschaften, aber auch Motiven und Kompetenzen. Und das macht eine Persönlichkeit aus, die die Person mitbringen soll für eine entsprechende strategische Position, nenne ich es jetzt mal, oder Führungsposition, weil da merkt man dann eben, es menschelt weiterhin bei aller entsprechenden Fähigkeiten und Expertisen und speziellen Fachwissen. Mein Credo ist immer, es muss am Ende immer menscheln oder es muss immer ein Persönlichkeitsprofil sein, wo man trotz Geschäftsführerposition, trotz High-Level erfolgreichster Key-Account-Manager, man muss eben die Persönlichkeit mitbringen, dass man weiterhin bodenständig ist, dass man weiterhin sympathisch und empathisch ist, sowohl zu seinen Kunden, zu seinen Lieferanten, aber eben halt auch zu seinen Mitarbeitern und Kollegen. Und das ist so eine Persönlichkeit, die mir immer wieder auffällt, dass das die Leute schaffen, die auf diesen Ebenen dann erfolgreich sind.
Ja, ist vielleicht auch mal, um so eine Analogie zum Sport zu machen, es ist halt, wenn du ab und zu mal eine bestimmte Disziplin, sei es Ausdauer oder Sprint trainierst, dann wirst du halt auch nicht auf Champions-Niveau agieren. Im Gegenteil, ist wie bei euch beispielsweise, der jeden Tag unzählige Gespräche führt, hast du natürlich ein ganz anderes Training. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist vielleicht auch sowas, weil Unternehmer ja auch immer fragen, sagen, ja, aber können das nicht unsere Leute auch? Die sind doch auch ausgebildet, ja, die müssen das doch auch können. Ja, die haben doch die Anzahl gar nicht. An Gesprächen, an psychologischen Training, an auch die richtigen Fragen zu stellen, um, du hast so schön gesagt vorhin, die Motive von jemandem herauszubekommen, die er dir vielleicht als Unternehmen offensichtlich gar nicht sagen wird, sondern die du als Headhunter, als Zwischenstation ganz anders erfragen kannst, als wenn sich jemand direkt beim Unternehmen präsentiert. Und so kannst du natürlich eine Vorfilterung mit Sicherheit auch vornehmen, die ein Unternehmen selber gar nicht vornehmen könnte.
Definitiv. Und am Ende ist es immer ein Zusammenspiel. Also um den Bogen zum Sport oder jetzt in unserem Fall zum Handball zu schlagen nochmal, war ja lange auch Kapitän einer Mannschaft, ganz früher auch mal der Nationalmannschaft, dann in Bundesliga-Zeiten durfte ich dann auch als Führungsspieler agieren. Und am Ende ist es wie im Unternehmen, auch wie in der Mannschaft, ein Zusammenspiel von Spezialisten, ja, die sicherlich auch wichtig sind in so einem Team und wissen, wie sie gezielt das Tor werfen, um beim Handball zu bleiben, oder eben um Unternehmen auch ihren Fachbereich sehr spezialisiert zu agieren. Mhm. Und es bedarf aber auch dann eben der Führungskräfte und der Mannschaftsführer, der Spielmacher, der Spielleiter, die dann eben entsprechend das Ganze auch zum Zusammenspielen bringen. Und da ist dann eben am Ende immer auch strategisches Denken gefragt, aber eben auch Kommunikation gefragt untereinander, dass das Team zusammenhält, dass das Team weiß, was jetzt gespielt wird, oder beziehungsweise dann im Unternehmen weiß, was jetzt die Zielvorstellung ist und wo das Unternehmen und das Team hin will. Mhm. Und von der Seite, finde ich, kann man immer wieder tolle Parallelen zum Sport ziehen. Und das Ganze auch auf Teams im Unternehmen übertragen, dass es Persönlichkeiten bedarf, unterschiedlicher Art, aber insbesondere so im Führungskräftebereich und Geschäftsführerbereich, dann doch irgendwo so diese Persönlichkeitsstrukturen und Kommunikationsfähigkeiten wichtig sind.
Ja. Mhm. Wenn wir mal auf den Mittelstand schauen, was glaubst du denn so aus der eigenen Überzeugung und Erfahrung heraus, welche Eigenschaften müssen Kandidaten mitbringen, um im Mittelstand schnell wirksam zu werden?
Genau, Mittelstand ist immer ja ein spannendes Umfeld, da sind wir auch hauptsächlich tätig, deshalb passt die Frage sehr gut, weil wir immer wieder feststellen bei unseren Klienten, dass man über traditionell lange Jahre oft eben was Tolles aufgebaut hat, Strukturen und Prozesse sicherlich etabliert sind, aber vielleicht hier und da noch nicht so sind, wie sie sein könnten und wie es vielleicht internationale Unternehmen, Konzerne vielleicht auch vormachen. Und deshalb ist so meine Erfahrung, dass Personen, Kandidaten, die im Mittelstand erfolgreich sein wollen, das erkennen müssen, also diese Aufnahmefähigkeit haben, Strukturen und Prozesse zu erkennen, wie sie aktuell im Mittelstand sind. Und der Mittelstand hat ja aktuell das Ziel, internationaler zu werden, digitaler zu werden, die Prozesse zu optimieren. Aber halt eben, das geht nicht von heute auf morgen, dass man sagt so, ja, und morgen habe ich Prozesse wie jetzt in einem internationalen Konzern, sondern da ist es eben wichtig, die Ist-Situation zu erkennen, aber dann eben das auch annehmen zu können und ja, entsprechend auch transformieren zu können, wo stehe ich heute und wo will ich hin, und das eben aber entsprechend mittelstandsgeprägt und Schritt für Schritt umzusetzen, damit man eben das Unternehmen und insbesondere die Mitarbeiter nicht verliert. Ja, und auch da ist wieder das Thema Kommunikation sicherlich wichtig, was als Führungskraft da entsprechend wichtig ist. Und Mittelstand wird immer bodenständig bleiben. Und da komme ich dann immer zur typischen Hands-on-Mentalität. Ja, also die Hemdsärmlichkeit und Bodenständigkeit muss man mitbringen, um im Mittelstand akzeptiert zu werden zum einen, aber eben dann auch erfolgreich Projekte und Themen umzusetzen, weil dann zeigt man, dass man ja mitmacht und dann eben gemeinsam mit dem Team, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen dann auch alle mitnimmt und gemeinsam zum Ziel führen kann. Mhm.
Viele Unternehmen, wenn man sich das so anschaut, die rekrutieren sehr häufig für das Heute. Es geht aber vor allem ja um das Morgen. Wie erkennt ihr denn so eine Art, nennen wir es mal Future-Fit-Persönlichkeiten? Ne? Also wie kann ein Unternehmen das sicherstellen? Weil wenn man sich das anschaut in vielen Unternehmen, ist es häufig so, du hast eine Stellenbeschreibung, die ist, wenn es gut ist, dann ist sie ein Jahr alt oder vielleicht ein Dreivierteljahr alt. Meistens sind sie aber eher von 5 oder 10 Jahren alt, haben mit der Realität oftmals ja nur bedingt was zu tun, weil eine Personalabteilung nicht im Tagesgeschäft derjenigen Stelle zwangsläufig immer drin ist. Ja, kann sie ja auch logischerweise nicht, gerade bei Unternehmen im Mittelstand, die 300, 400, 500 Mitarbeiter haben. Da würde es ein bisschen weit reichen, wenn du von einem Personaler verlangen würdest, der würde jeden Job genau aus dem Tagesgeschäft kennen, weil er könnte dann theoretisch selber machen. Aber wie kriegt das jetzt jemand hin, dass man sich überlegt, okay, was haben wir denn heute tatsächlich und was brauchen wir in Zukunft? Und wo ist dieser, wie kann ich das so ein bisschen greifen? Kannst du da so ein bisschen Einblick geben, wie das gelingt?
Also in dem Fall sprichst du jetzt da zwei Sachen an. Zum einen, dass das Unternehmen ein Stellenprofil erstellen, was vielleicht noch gar nicht Future Fit ist. Oder einfach das alte Stellenprofil nutzen, was es vor 15 Jahren oder bei der vorherigen Besetzung der Stelle, und die kann ja oftmals auch länger her sein, dass die eben nicht Future Fit ist. Und um bei dem Thema kurz zu bleiben, also da helfen wir dann auch als Personalberatung mit dazu, das Stellenprofil gemeinsam auf den aktuellen Stand zu bringen. Vielleicht doch nochmal zu hinterfragen, was sind die Aufgaben? Sind das wirklich die Aufgaben? Was sind für Ziele? Was gilt es umzusetzen? Woran wird die Person gemessen? Dass man das einfach nochmal gemeinsam hinterfragt und dann eben auch anhand des Stellenprofils schärft im Prinzip. Ja. Und zum anderen auch ein Punkt vielleicht als Beispiel, oftmals werden die Titelbezeichnungen, das ist immer so ein Punkt, Titelbezeichnungen nach draußen so dargestellt, wie es eben intern vielleicht genutzt wird. Ja? Das sind oftmals Begrifflichkeiten, wo ich mir sage, Das versteht vielleicht draußen gar keiner, was da jetzt mit wem gemeint ist, oder beziehungsweise nochmal pragmatischer gedacht, wenn man die in irgendeinem Google Jobs oder in irgendwelcher Personalstellen-Suchplattform eingeben würde, dann würde man die nie gefunden werden. Also da gilt es auch uns von unserer Seite immer mit einzuwirken, auch schon bei der Stellenprofilerstellung da als Sparringspartner zu unterstützen. Zweite Frage war aber dann deinerseits, wie erkennen wir die Future-Fit-Persönlichkeiten, wie du so schön gesagt hast? Ja. Da kommen wir dann ins Spiel, wo ich ja dann gerne als Sparringspartner unsere Klienten unterstützen möchte, eben die Persönlichkeiten dann auch gezielt zu suchen. Und was ich vorhin schon andeutete, dann eben im Executive Search sehr gezielt die Leute anzusprechen, in die Direktansprache zu gehen. Das geht natürlich im ersten Step auch eher noch fachlich, weil ich erstmal schauen muss, okay, was macht die Person heute und hat sie die Expertise, was zum Stellenprofil passt. Mhm. Aber spätestens in unseren strukturierten Interviews geht es ja in die Persönlichkeits- und Persönlichkeitserkennung, wo wir dann, und da komme ich wieder auf die Persönlichkeit, Gestaltung zurück, was hat er für einen Charakter, was hat er für Motive und was bringt er dann eben auch für Kompetenzen mit? Und das kann ich zum einen über natürlich persönliche Gespräche herausfinden, aber wir begleiten das immer gerne dann auch nochmal mit Persönlichkeitsanalysen, ja, wo wir dann eben über klassische Persönlichkeitsfragebögen auch eine zweite Ebene mit reinbringen, dass man eben so eine Persönlichkeit auch mal erfasst über ein klassisches Big Five-Modell, was man eben über Persönlichkeitsprofiling gestalten kann.
Ja, das bietet, ich wollte gerade sagen, das bietet ihr ja auch mit an. Das haben ja Kunden von uns auch schon vielfach genutzt, wenn es um das Thema professionelle Persönlichkeitsdiagnostik geht. Also mal genauer zu hinterfragen, weil das eine ist ja, was ein Kandidat dir erzählt. Aber das auf eine professionelle Basis nochmal zu untermauern und zu sagen, da gibt es eben keinen Ausweg, da kann sich niemand mehr, selbst bei gutem Training, verstellen, weil diese Tests wissenschaftlich so fundiert sind, dass du sicherstellen kannst, dass spätestens bei einem Test auch der Letzte auffliegen würde, egal wie gut trainiert er ist.
Vollkommen. Also das ist immer nochmal eine zweite Ebene, wo wir empfehlen, natürlich neben einem persönlichen Interview, wo es natürlich auch viel um Sympathie und Empathie geht, aber dann eben nicht nur das Bauchgefühl entscheiden zu lassen, sondern das Ganze auch nochmal durch eben eine Persönlichkeitsanalyse fundiert darstellen zu lassen. Wie sind seine Big Five? Ja? Ist er eher extrovertiert? Ist er introvertiert? Ist er gewissenhaft oder ist er eher flexibel? Ist er offen? Ist er eher verschlossen? Ja? Ist er sensibel? Hat er eine gewisse Stabilität, eine emotionale Stabilität? Also das sind so die Punkte, die man damit ja rausfinden kann. Und ich finde, das ist essentiell wichtig, um am Ende natürlich dann eine Entscheidung treffen zu können aus der Persönlichkeitsanalyse und eben dem sympathischen und empathischen Bauchgefühl, was es natürlich über die Gespräche immer geben wird.
Wenn wir mal an das Thema Kundensicht dran denken, jetzt mag der eine oder andere Zuhörer ja sagen, das ist ja total spannend, aber es gibt ja so einen Dickicht an Personalberatern und Headhuntern am Markt. Wie zur Hölle soll ich denn da rausfinden, wer macht hier nur Besetzungen nach Datenbank? Ja, nach dem Motto, ich habe hier eine Datenbank, habe 3 Millionen Lebensläufe da reingeballert über die letzten Jahre und guck einfach, was passt, weil ich will schnell verdienen. Und wer macht es eben anders, wie ihr, der aktiv sucht, ja, der sagt, ich nehme die Zeit, ich steige ins Unternehmen ein, ich gucke mir genau an, was brauche ich dort, was muss genau die Persönlichkeit mitbringen, welche Herausforderungen hat das Unternehmen, wie kann die Persönlichkeit diesen Erfolg beeinflussen, was muss sie dafür unbedingt mitbringen und was wäre wünschenswert beispielsweise. Das ist ja vielleicht auch nochmal was, wo du nochmal einen Einblick geben kannst, wie gelingt es denn einem Kunden? Also wie kann ich da trennen am Markt? Wie erkenne ich sowas?
Ja, also zunächst verstehe ich unsere Kunden, dass es eben gar nicht so leicht ist. Klar, am Ende aus kaufmännischer Sicht würde ich es ja auch erstmal selbst versuchen, kann ich auch gut nachvollziehen, würde ich an Stelle unserer Kunden auch erstmal versuchen. Aber wir kommen meistens dann ins Spiel, wenn es eben über den klassischen Post-and-Pray-Weg, den wir vorhin schon beleuchtet haben, dann eben nicht funktioniert, die passende Person zu finden. Und dann ist man bereit, meistens eine externe Beratung mit einzuschalten. Und wie du schon sagst, dann ist der Markt sehr groß. Ja, da gibt es welche, die machen das 100% erfolgsorientiert. Die anderen wollen Aufwandshonorar, die anderen wollten Festhonorar. Die einen sind international und sehr groß und spielen natürlich dann auch entsprechend mit ihrer Marke. Also es ist dann auch sicherlich nicht leichter, die passende Personalberatung zu finden. Unsere Punkte, die wir immer gerne herausheben, ist zum einen die langjährige Erfahrung. Ja? Also ich glaube über 30 Jahre, das ist gibt's zum einen so viele, wichtig. Ne? Genau, da gibt es sicherlich auch einige, aber doch auch viele, die es eben nicht darstellen können, dass wir eben sagen können, so, wir wissen, von was wir sprechen und wir haben entsprechende Erfahrungen auf allen Ebenen und haben dann entsprechend auch ein gezieltes professionelle Expertise in diesem Executive Search Bereich, wo ich auch nochmal immer zu bedenken gebe, ist es jetzt eine klassische Datenbankabgleich, das sind oft die vielleicht eher so im Erfolgshonorar und 100% erfolgsorientiert anbieten können, weil sie eine Datenbank haben, wo sie eben Fachkräfte für bestimmte Bereiche dann eben ja anbieten können. Oder ist es eben die Personalberatung, die sich sehr gezielt individuell dann eben orientiert nach dem individuellen Stellenprofil, was als Unternehmen gesucht wird, sich dann sehr gezielt darstellt. Und das sind dann eben professionelle Suchen, wo passende Kandidaten präsentiert werden und dann ja auch der Aufwand für den Auftraggeber geringer ist und man eben entsprechend auch eine klare Zielvereinbarung gemeinsam hat, weil erfahrungsgemäß die 100% Erfolgshonorar Kollegen sind dann doch vielleicht nicht ganz so aus, nicht so ganz lang dabei und haben vielleicht nicht so die Geduld und die Ausdauer, weil sie eben eher so auf kurzfristigen Erfolg aus sind. Und bei den klassischen Personalberatungen, wo wir uns ganz klar dazu zählen, da geht man ja eine Partnerschaft ein. Ja? Wir sind dann der Sparringspartner, der dann gemeinsam mit den Führungskräften, mit den Personalkolleginnen und Kollegen dann in eine Kooperation gehen, um die Stelle mit, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, mit den bestverfügbarsten Kandidaten, Kandidatinnen dann zu besetzen. Und das ist dann, ja, wo es Spaß macht und wo man dann wieder auf den Bogen vielleicht nochmal zum Sport gestalten kann. Man wird zu einem Team, man wird eine Mannschaft, ja. Man ist dann eben der Spezialist, der als Berater in das Team des Unternehmens mit einsteigt. Und ich sehe mich dann immer als Sparringspartner, als Mitspieler des Unternehmens und habe dann eine klare Sympathie, eine Empathie und eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen, wo dann das Ziel ganz klar ist, okay, ich will mich jetzt hier einbringen, damit das Unternehmen die Stelle erfolgreich besetzen kann und mit diesem erfolgreichen Besetzung dann auch sich weiterentwickeln kann, weil sie eben eine Top-Persönlichkeit als Fachkraft, Führungskraft durch uns bekommen hat. Mhm.
Vielleicht nochmal ein Schwenk. Du hattest vorhin ja auch gesagt, ihr macht ja auch Besetzungen, Geschäftsführer, Vorstände beispielsweise im Vergleich zu Fach- und Führungskräften. Wie unterscheidet sich denn eine Suche? Die ist ja deutlich intensiver. Also du musst ja viel mehr prüfen und mal abgesehen davon gibt es natürlich je nach Situation des Unternehmens auch nicht immer unbegrenzt viel an den passenden Menschen. Und die musst du dann meistens ja erstmal motivieren, aus ihren bestehenden Verträgen sich heraus zu motivieren, woanders hin zu wechseln.
Vollkommen. Also ich glaube, das ist so die spannende Herausforderung, dann eben passende Persönlichkeiten zu finden, die es dann oftmals dann auch nicht frei auf dem Markt sind, würde ich jetzt mal sagen, ja, durch entsprechende Anforderungen, dass natürlich, wie wir es jetzt auch schon beleuchtet haben im Verlauf des Gesprächs, dass für auf Geschäftsführerebene und auf Vorstandsebene natürlich nochmal ganz andere Anforderungen von den Unternehmen gegeben sind zu der einerseits natürlich fachlichen Kompetenz, zu der Erfahrung, aber auch zu der Persönlichkeitsstruktur unterscheidet sich bei uns entsprechend der Auswahl eben nochmal in die Richtung, dass wir neben dem klassischen Interview-Vorgehensweise zum fachlichen Kompetenzabgleich als auch zum Persönlichkeitsabgleich dann eben gezielt eben über solche Persönlichkeitsanalysen dann nochmal auch entsprechende Diagnostik mit einbringen können. Und das wird von unseren Klienten dann auch immer gewünscht, dass man eben diese Ebene mit einbringt. Und da können wir eben durch unser Link-Profiling dann eben entsprechend die Diagnostik mit einbauen, wo wir dann eben alle Ebenen beleuchten können und unseren Klienten dann auch unterstützen können, da die richtige Entscheidung zu treffen, die passende Person zu finden, eben neben den klassischen Interviews auch über die Diagnostik noch eine weitere Entscheidungsvorlage geben zu können.
Also du würdest auf jeden Fall unterschreiben, es ist deutlichst intensiver, ne? Und braucht in der Regel ja wahrscheinlich auch einen längeren Vorlauf, logischerweise.
Definitiv, das ist dann eben nochmal oftmals mit einer zweiten und dritten Runde verbunden. Wir empfehlen da auch, und das ist dann auch in Kooperation mit unseren Klienten immer gerne genommen, dass man zum Beispiel die Führungskräfte, das geht meistens schon auf Bereichsleiterebene los, aber spätestens auf Geschäftsführerebene, dann auch nochmal mit anderen Geschäftsführerkollegen oder Bereichsleiterkollegen zusammenbringt als schon Entscheidungsstufe, um sich da einfach beidseitig schon besser kennenzulernen. Das bringt dem Kandidaten was, dass er die Mitspieler und Kolleginnen und Kollegen und damit natürlich auch das Unternehmen schon besser kennt, aber genauso natürlich auch für interne Entscheidungen die Kollegen sich ja dann auch in so einen Prozess schon mit einbringen können. Und ja, auch eine gewisse Sympathie und Empathie schon erfahren von der Person und von der Persönlichkeit, um am Ende auch intern dann gemeinsam eine erfolgreiche und effiziente Entscheidung treffen zu können.
Mhm. Wenn wir darüber sprechen, weil wir gerade das Thema auch Veränderungen haben, die ja oftmals in Unternehmen logischerweise jetzt ganz besonders häufig anstehen, besonders intensiv sind die Veränderungen. Und wenn du da Persönlichkeiten suchst, wie würdest du denn sagen, wie identifizierst du denn Persönlichkeiten, die eben nicht nur passen, wo man sagt, ja, ist ein guter Fit da, sondern die echt auch Veränderungen gestalten wollen? Also die wirklich so die Treiber von Veränderungen sind und die nicht nur sagen, ich schmeiß alles um, sondern wirklich innerlich so einen Antrieb haben, zu sagen, ich will dieses Unternehmen gestalten, um es mal so zu formulieren, ich will meine Position gestalten, ich will meinen Verantwortungsbereich gestalten. Gibt es da was, wo du sagst, das ist besonders wichtig?
Ich glaube, da sind wir bei dem Thema, was wir vorhin sagten, dass diese Anpassungsfähigkeit der Person, da kommt es natürlich immer darauf an, was ist jetzt so das Stellenprofil, was ist so das Anforderungsprofil, je nach Vakanz, je nach Stelle. Aber am Ende ist es auch wieder eine Persönlichkeitsstruktur, die Person mitbringen muss, die ja von den genannten Big Five entsprechend passen muss. Das heißt, ein Zahlenmensch muss sicherlich eine hohe Gewissenhaftigkeit mitbringen. Ja? Ein Vertriebler sollte jetzt nicht introvertiert sein, sondern sollte schon eine gewisse Extraversion mitbringen. Mhm. Und genauso gut geht es in Richtung Offenheit und Beständigkeit. Wenn jemand eher sensibel ist als Führungskraft, er sollte schon eine gewisse emotionale Stabilität mitbringen. Also das sind ja so Punkte wieder von der Persönlichkeitsstruktur, die wir gemeinsam mit, je nach Stelle und je nach Projekt mit unseren Klienten erschließen und danach dann entsprechend in die Suche und in die Auswahl gehen. Aber das ist an je Stelle unterschiedlich. Wenn man es jetzt mal auf die Führungskraft als Beispiel auslegt und da vielleicht jetzt auch nochmal den Bogen wieder zum Sport und zum Handball bringt, ist sicherlich die Führungskraft derjenige, der eine gewisse Offenheit mitbringt, eine gewisse Kommunikationsfähigkeit mitbringt und am Ende natürlich auch eine Zielorientierung und Durchsetzungskraft haben sollte, weil er verantwortlich ist für die Zielerreichung und dann eben vorne weggehen muss, aber eben halt auch so kommunikativ und so ja teamorientiert sein soll, auch seine Mitarbeiter und alle mitzunehmen, damit es einen gemeinsamen Erfolg gibt.
Mhm. Jetzt, wenn wir gerade beim Sport sind, wenn man mal drauf schaut, diese Persönlichkeiten, die ihr findet, da sagst du ja immer, und das merke ich ja auch in der Zusammenarbeit sehr stark, wenn man dann beobachtet, welche Kandidaten da ausgewählt werden und wie gut dieser Fit dann im Unternehmen tatsächlich passiert. Du sagst ja immer, was bringt denn jemand außerhalb des Spielfelds mit? Das ist vielleicht eine Idee, die wir, ich sag mal, sowohl den Geschäftsführern, die vielleicht aktuell sich überlegen, was Neues zu machen, aber auch genauso diejenigen, die jemand Neues suchen, eine neue Persönlichkeit, die ihr Team verstärken soll, die sie auf ihrem Weg begleiten soll und tatsächlich auch ihren Vorhaben wirksam Vorschub leisten soll. Also wie machst du das? Also gibt es da so ein paar, ich sag mal, Insights, die du mit uns teilen kannst? Wie kriege ich raus, was jemand außerhalb des Spielfelds macht und was das für einen Einfluss auf seine Motivation hat, beispielsweise auf seinen Antrieb hat?
Also Insight ist gut gesagt, aber sag mal, in unserem Interview-Protokoll oder in unserem Interview-Prozess frage ich immer gern mal, was machen Sie denn außerhalb oder des Berufs oder was machen Sie, wenn Sie nicht der Key Account Manager sind? Wie gestalten Sie Ihre Freizeit? Und anhand dieser Tätigkeiten, was man sich eben in seiner Freizeit beschäftigt, kann man doch ja oftmals auch die ein oder anderen Kompetenzen und Motive und Persönlichkeitsstrukturen mitnehmen. Weil jetzt die Parallele zum Sport, wenn jemand Teamsport macht, ob Fußball, Handball, das ist ja dann eigentlich egal, dann weiß man schon, okay, aus der eigenen Erfahrung im Sport, eine gewisse Teamfähigkeit nimmt man da mit. Man lernt mit Niederlagen und Siegen umzugehen. Ja, man weiß als Sportler, okay, wenn ich jetzt verloren habe, ich muss trotzdem aufstehen und morgen ist das nächste Training, wo es dann eben entsprechend auch wieder weitergeht. Und am Samstag habe ich das nächste Spiel, wo ich dann eben das Ganze auch wieder gut machen kann. Und genauso weiß ich aber auch mit Erfolgen umzugehen, dass die mich sicherlich motivieren und mich begeistern und das ja auch das gemeinsame Ziel ist. Aber ich weiß trotzdem, auch wenn ich jetzt am Wochenende gewonnen habe, am Montag ist das nächste Training, weil ich muss das operative Tagesgeschäft muss trotzdem weitergehen und ich will mich ja weiterbilden und will weiter trainieren, um noch besser zu werden. Also das ist so das, was man da sicherlich mitnehmen kann, wenn man Kandidaten auch mal so nach den entsprechenden Freizeitgestaltungen oder anderen Tätigkeiten so neben dem beruflichen Alltag mal so befragen kann.
Wenn wir jetzt mal drauf schauen, wenn du jemanden findest, das ist ja das eine, dann sind alle ganz glücklich und sagen, Mensch, toll, neue Persönlichkeit ist da. Warum entscheiden deiner Erfahrung nach gerade die ersten 90 Tage über so eine langfristige Performance? Weil die Persönlichkeit soll ja langfristig den Erfolg bringen und eben kein, so wie du es vorhin gesagt hast, kurzes Strohfeuer entzünden und danach wieder weg sein. Aber warum sind diese 90 Tage oftmals so ein Momentum, die ganz entscheidend sind?
Ja, ich denke, wir empfehlen unseren Klienten immer, wenn wir dann am Ende, es ist ja immer das gemeinsame Ziel, die Person gefunden haben, wenn es dann eben auch einen gemeinsamen Vertrag gibt und man sich dazu entschieden hat, dann irgendwann auch gemeinsam in eine neue Zusammenarbeit zu gehen, dass man da entsprechend in ein professionelles Onboarding geht. Beziehungsweise, wir sagen immer gerne, vor dem Onboarding ist eigentlich schon das Pre-Onboarding wichtig, weil man hat ja oftmals eine Wechselfrist von 3 Monaten, 6 Monaten, je nach entsprechender Position. Mhm. Die Zeit sollte man schon nutzen und das empfehlen wir immer da, entsprechend die Personen schon mit Unternehmensinformationen, mit Projektinformationen, mit Unternehmensvorstellungen entsprechend einzubinden und dann entsprechend auch die ersten 90 Tage beidseitig zu nutzen, um sich Anführungszeichen kennenzulernen. Ja, sowohl das Unternehmen sollte den Kandidaten oder den neuen Mitarbeitern die Chance geben, sich vollumfänglich in ein Unternehmen einzuarbeiten, reinzudenken. Oftmals merkt man doch immer noch mal, dass die Akte auf den Tisch nur gelegt wird und das heißt, legen Sie los. Ich denke, das ist nicht mehr State of the Art. Genauso sollte man dann eben entsprechend da ein umfangreiches, auch bereichsübergreifendes Onboarding gestalten. Und genauso gilt es aber auch für den Kandidaten natürlich, die ersten 90 Tage zu nutzen, alles aufzusaugen, aber auch in der Onboarding-Möglichkeit natürlich auch schon entsprechend seine Expertisen, seine Erfahrungen entsprechend hier und da zu platzieren und die richtigen Fragen zu stellen. Warum wird das so gemacht? Warum wird das so gemacht? Weil ich denke, die Antwort haben wir schon immer so gemacht. Die ist mittlerweile auch nicht mehr State of the Art, beziehungsweise wenn sie kommt, weiß man eben, wo man ansetzen kann, auch als neuer Mitarbeiter, um entsprechend seine Performance dann entsprechend dort auch einbringen zu können.
Ja. Na, ich finde immer einen ganz spannenden Aspekt, den du gerade auf Geschäftsführerebene immer wieder erlebst, dass du gerade von, sei es Gesellschafterseite, sei es Beiratsseite, in den ersten 90 Tagen oder vielleicht auch in den ersten 120 Tagen den größtmöglichen Freiheitsgrad genießt. So nach dem Motto, was du in der Zeit nicht geändert hast, wird hinterher meistens zu Diskussionen führen, wenn du es dann später ändern willst, weil am Anfang ist das Zuvertrauen einfach da und dann kannst du viele Dinge auch ich sag mal auch vielleicht historische Barrieren, das haben wir schon immer so gemacht, wie du gerade gesagt hast, solche Dinge einfacher einreißen, als wenn du sehr lange wartest, weil dann bauen sich ja auch Beziehungsgeflechte auf. Ja, du lernst die ersten Mitarbeiter kennen, sie vertrauen dir, da entwickelt sich auch eine Beziehung logischerweise miteinander. Es ist immer schwieriger, das hinterher nochmal zu ändern, als wenn ich am Anfang gleich, und damit meine ich jetzt gar nicht die Axt im Walde da durchzuhauen, sondern von Anfang an sich zu überlegen, wie ist mein Fahrplan? Das, was du gesagt hast, finde ich essentiell wichtig. Wenn du vorher den Kandidaten in dem Pre-Onboarding mit Informationen versorgst, dann hat der Kandidat, die Kandidatin ja auch eine Möglichkeit, sich vorzubereiten und sich zu überlegen, wie sieht denn mein erster 100-Tage-Plan, 90-Tage-Plan aus? Ja, was will ich denn überhaupt angehen? Und vielleicht auch vorher mit den Entscheidungsträgern mal zu sprechen, hey, meine Ideen wären so, wie ist eure Sicht dazu? Dann kommt es erst gar nicht dazu, dass es so ewig lange braucht, bis Dinge angeschoben werden, sondern es entwickelt von Anfang an sehr hohes Umsetzungsmomentum. Und das ist ja, glaube ich, das in der heutigen Zeit, so erlebe ich zumindest in den Mandaten, das, was über den Erfolg letztendlich entscheidet. Ein hohes Momentum, eine Durchschlagskraft zu haben, Dinge, die unangenehm sind, auch mal anzusprechen und sich nicht wegzuducken, nur weil es vorher eben auch keiner getan hat.
Ja, auf jeden Fall eine spannende Thematik, da ja die ersten 90 Tage beidseitig zu nutzen, ja, sowohl vom Onboarding als auch eben, wie du schon sagst, die ersten Pfeiler einzuschlagen, um eben langfristig Erfolg haben zu können. Mhm.
Welchen Rat würdest du den Unternehmen oder gibst du Unternehmen, die jetzt sagen, also ich bin vorher schon, also ich habe alles ausprobiert. Ich habe Anzeigen geschalten, ich habe Online-Portale bedient, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe über Mitarbeiter werben, Mitarbeiter probiert, was auch immer. Aber ich finde die passende Persönlichkeit schlichtweg nicht. Was sagst du denn heute?
Ja, nicht verzagen, TKP anfragen oder so.
Ja, genau. Zum Beispiel eine clevere Möglichkeit.
Nein, also das grundsätzlich, was wir vorhin schon gesagt haben, der externe Dienstleister sollte mit einbezogen werden. Ich sage immer gerne, wer alleine arbeitet, addiert, wer zusammenarbeitet, multipliziert. Mhm. Und wir sehen uns als nicht als die Berater, die externen, die irgendwie sagen, wo es lang geht und nicht erzählen wollen, wie sie ihren Job zu machen haben, sondern auch da wieder die Verbindung zum Sport. Wir kommen aus dem Sport, wir sind Teamplayer, wir sehen uns als Sparringspartner, wir sind identifizieren uns mit den Unternehmen und bringen uns da ein als Teamplayer und haben eben ein gemeinsames Ziel, die Stelle bestmöglich zu besetzen. Und dafür sind von der Unternehmensseite meistens die entsprechenden Werkzeuge eingeschränkt. Das soll gar nicht heißen, dass Personaler, Personalerinnen das nicht könnten, sondern sie schaffen es einfach aus Grund ihrer operativen Arbeit und auf der Vielzahl von Stellen, die sie zu besetzen haben, nicht so wie die externen Personalberater wie wir entsprechend dann sich gezielt auf ein Personalsuche, auf ein Stellenprofil zu konzentrieren und dann eben ein umfangreiches Executive Search, Direktansprache zu gestalten. Wir haben ja in Projekten teilweise 100, 200, 250 Leute, die wir identifizieren und kontaktieren und da eben auch sehr hartnäckig und zielorientiert, wie man uns aus dem Sport eben kennt, dann eben nicht nur auch da Post and Pray zu machen, dass man eben die Leute einmal anschreibt und wartet, bis jemand sich zurückmeldet, sondern auch da gehen wir sehr gezielt vor und kontaktieren die bis zu dreimal. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann nehmen wir den Hörer in die Hand und wir versuchen, die Leute zu erreichen und betreiben dann eben das Storytelling für unsere Klienten und gehen in die Direktansprache und sagen eben den Personen, die jetzt heute noch nicht wissen, dass es eben auch bei Firma XY eine tolle Position und tolle Möglichkeiten gibt, sich zu entwickeln und sich einzubringen. Und deshalb empfehle ich den Unternehmen, ja, gerne auch früher schon in die externe Beratung mit einzubinden, um eben über mehrere Kanäle agieren zu können und, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, wirklich nicht nur den erstbesten Kandidaten zu finden, sondern wirklich den bestverfügbarsten Kandidaten auf dem Markt für sich zu gewinnen.
Absolut. Also ich erlebe das in der Zusammenarbeit auch immer wieder spannend, dass wir auch Dinge anbieten können gemeinsam. Also gerade Vertrieb erinnere ich mich immer wieder an Projekte, wenn es darum geht zu überlegen, Mensch, wo wird denn dieser Kandidat eigentlich reingeworfen? Ne? Dass man sich mal überlegt, okay, macht es zum Beispiel Sinn, dass wir uns den Vertrieb und das Team mal genauer anschauen, ne? Und mal überlegen, welche Persönlichkeiten treffen denn dort rein? Weil du hast klassischerweise als Geschäftsführer, als Vertriebsleiter, hast du eine ganz besondere Beziehung zu dem Team. Ja? Da sind viele Dinge historisch gewachsen, da sind viele ja auch emotionale Abhängigkeiten zum Teil eine Rolle spielen. Da ist der Blick von außen nicht so ungetrübt, als wenn wir als Externe drauf gucken, logischerweise, weil wir mehr Branchen sehen, weil wir viele andere Hebel auch sehen woanders, wo man sagen kann, Mensch, nutzt die das Unternehmen schon, nutzt die das nicht, um dann auch einen Abgleich zu haben, also wo steht das Unternehmen heute tatsächlich, objektiv gesehen, mit dem Team, was sind so die Charaktere in dem Team, weil das hast du ja in der Regel auch nicht überall, dass der Geschäftsführer von jedem, der hat ja immer nur Fragmente in der Regel gesehen, aber nicht in jedem Detail gesehen, wie die miteinander agieren oder interagieren, und auf der anderen Seite eben zu gucken, wenn diese Persönlichkeit dann gefunden ist, nochmal den Match zu machen und sagen, okay, ist das wirklich die Persönlichkeit, die in dieses Team A reinpasst, oder muss man vielleicht vorher auch Veränderungen durchführen, damit die Persönlichkeit von Tag 1 an volle Wirkung entfalten kann. Also von daher, ich finde es super spannend, was es da auch für Möglichkeiten gibt, für Entlastung zu sorgen. Wir diskutieren ja auch öfter mal mit Geschäftsführern, die sagen, ja, kostet alles Geld. Ja, die Frage ist mal eine andere. Die Frage ist ja, was sind denn die Opportunitätskosten? Also wenn ich die eigene Personalabteilung beispielsweise alleine suchen lasse, liebe Geschäftsführer, rechnen Sie sich einfach mal aus, was sie das kostet. Ne? Das mögen stille Kosten sein, weil sie die sofort auffallen, aber die zahlen sie auch jeden Monat. Und die Erfahrung ist ja auf eine gewisse Weise auch nur eingeschränkt, weil sie auf einen bestimmten Kandidatenpool gar nicht zugreifen können, weil der gar nicht zugänglich ist. Der entsteht ja erst über jahrelange Arbeit und jahrzehntelange Erfahrung. Und so wie du sagst, wenn du über 30 Jahre den Markt beobachtest und gerade in den Spezialsegmenten, wie ihr sie betreibt, mit Einkauf und Vertrieb und das Thema Führungskräfte, dann hast du natürlich einen ganz anderen Blick in den Markt hinein. Wo muss ich suchen? Ja? Wo sind Unternehmen, die Persönlichkeiten heute angestellt haben, die genau die Befähigung haben, solche Situationen zu verbessern, Unternehmen wirklich signifikant nach vorne zu bringen? Und das finde ich immer so den ganz spannenden Aspekt, dass die allermeisten Geschäftsführer dann sehr schnell feststellen, ja, das ist eigentlich genau das, was wir wollen, weil es gibt eine Beschleunigung, es gibt eine Arbeitsentlastung, und auf der anderen Seite hast du aber die Garantie, dass am Ende des Tages auch der wirkliche Fit da ist. Und es ist vor allen Dingen uneingenommen.
Vollkommen, und auch auf das nochmal zurückzukommen, was du sagtest, die Kosten, die ja entstehen, wenn die Vakanz nicht besetzt ist, ja, also absolut. Den offenen Vakanzrechner, oder wie man so schön sagt, das kommt ja noch hinzu, und da ist unsere Erfahrung, dass wir doch eben durch eine umfangreichere und gezieltere Executive Search und Direktansprache einfach auch helfen können, die Stelle schneller zu besetzen. Natürlich qualitativ hochwertiger, schneller. Und das ist am Ende sicherlich ein Effizienzpunkt, der das Unternehmen dann auch wieder voranbringt und die Stelle dann entsprechend professionell zu besetzen. Ein Punkt vielleicht noch, weil du gerade sagtest, Netzwerk. Wenn es natürlich um Fachkräfteposition geht, wie Einkaufsposition oder Vertriebsposition, heben wir halt eben auch nochmal unsere Spezialisierung hervor, weil wir dann eben natürlich durch die langjährige Spezialisierung auf Einkaufspositionen zum Beispiel natürlich auch ein Netzwerk anbieten, was ein Unternehmen jetzt so nicht direkten Zugriff hat. Durch unsere Vielzahl an Projekten, an Personalsuchen in den letzten Jahren, von Einkaufsleitern, Bereichsleitern bis hin zu auch strategischen Einkäufern, haben wir eben halt auch Netzwerk aufgebaut an professionellen und erfolgreichen Einkäufern, was man eben dann parallel auch zugreifen kann. Und da bin ich dann nochmal bei dem Thema, wir suchen den bestverfügbarsten Kandidaten. Das heißt, der ist nicht aktiv auf dem Markt. Der ist vielleicht latent suchend und ist in den Plattformen wie Xing, LinkedIn und Netzwerkplattformen unterwegs. Und oder er ist noch gar nicht auf der Suche, aber eben in unserem Netzwerk. Und wir sprechen ihn dann an, weil er eben zu der fachlichen und vielleicht auch regionalen Struktur passt. Und so haben wir eben eine zusätzliche Kanal zu potenziellen Kandidaten, Kandidatinnen, die wir eben über unsere Spezialisierung, insbesondere in Einkauf und Vertrieb, dann auch unseren Klienten geben können. Mhm.
Ja, was bleibt mir anders zu sagen, außer danke für diese Einblicke. Ich glaube, unsere Zuhörer können sich ein deutlich besseres Bild jetzt machen, warum es sich eben lohnt, mit dem Thema Executive Search bzw. überhaupt Personalberatung, ja, und Umsetzungsbegleitung, wie man so schön sagt. Weil nichts anderes ist es ja am Ende des Tages. Du hast eine Aufgabenforderung, die richtige Persönlichkeit zu finden, und du findest sie, so wie du mir so schön sagst, die richtige Persönlichkeit zur richtigen Zeit fürs richtige Unternehmen. Und ich glaube, da ist vieles an Insights jetzt dabei gewesen, wo der ein oder andere auch den Kontakt einfach mit dir mal suchen kann. Und von daher kann ich nur empfehlen, vernetzt euch mit dem Marcel, und über LinkedIn ist die einfachste Möglichkeit, oder ansonsten einfach auf die Webseite gehen und mal nachschauen. Verlinken wir auf jeden Fall auch mit.
Ja, super. Vielen Dank für die Empfehlung und vielen Dank für den Podcast. Vielleicht abschließender Appell oder Impuls nochmal meinerseits. Man spricht ja immer von Abschlussquoten. Ich sage immer gerne, wir haben jetzt vielleicht nicht die 100% Erfolgsquote. Die kann, glaube ich, kein Personalberater bedienen, sonst wäre es, glaube ich, gelogen. Aber was ich immer sehr gerne sage, wir haben die 100% Empfehlungsquote. Ja, ich bin 100%ig davon überzeugt, dass jeder Klient, der mit uns zusammenarbeitet, uns auch gerne weiterempfiehlt, weil wir eben uns da eben herausheben wollen. Wir sind der Teamplayer, wir sind der Sparringspartner, der als zwar externer Partner, aber dann eben als Teilzeitkollege und Kollegin da entsprechend mitwirken will, das Unternehmen voranzubringen. Und so sehen wir uns da entsprechend als Begleiter und professioneller entsprechend Berater, der die Stelle schnellstmöglich dann eben und professionell und möglichst effizient besetzen möchte. Und freue mich, wenn wir da entsprechend in Austausch kommen und gemeinsame Projekte erfolgreich gestalten werden.
Das war also der Kontaktaufruf, und in dem Sinn folgen Sie ihm gerne, und wir werden es auf jeden Fall auf LinkedIn und allen anderen Kanälen nochmal anbieten. Wer jetzt Lust bekommen hat auf noch mehr erfolgserprobte Leadership-Impulse für den eigenen Unternehmenserfolg, dem empfehle ich, sich auf LinkedIn persönlich mit uns zu vernetzen und so natürlich auch unseren wöchentlichen Entscheiderimpulsen zu folgen. Und allen, die sich nun gerne mal persönlich zu den Themen austauschen wollen, na, denen empfehlen wir doch einfach mal einen kostenlosen Strategietalk mit uns beiden. Und in dem Fall wünsche ich jetzt einfach nur den lieben Zuhörern da draußen und dir, lieber Marcel, mit motivierenden Grüßen alles Liebe und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank nochmal, und erfolgreiches Gelingen und alles Gute, gute Woche noch.